Herzlich willkommen zum Podcast, der das Netzwerk für Teilhabe und gegen Diskriminierung Gender begleitet. Im Rahmen des Podcasts werde ich nach und nach die einzelnen Bündnispartnerinnen und Bündnispartner des Netzwerks sowie weitere aktive Einzelpersonen, Vereine und Institutionen, die sich mit dem Thema Diskriminierung in Gender befassen, interviewen. Mit diesem Podcast wollen wir dazu beitragen, dass ich auch auf auditivem Weg über Diskriminierung informiert werden kann und so zu einem besseren Verständnis von Diskriminierung beitragen. Mein Name ist Janis Thomas, ich studiere Rehabilitationspsychologie an der Hochschule in Stendal und heute spreche ich mit der Professorin Katrin Reimer-Gordinskaya. Sie ist Initiatorin des Netzwerks. Hallo Katrin.
Hallo Janis.
Ich habe ja gelesen, du hast eine Dissertation geschrieben zum Thema Rassismus und Diversity, was ja thematisch schon sehr in den Bereich fällt, worum es auch in dem Netzwerk geht. Erzähl doch mal, wie du nach Stendal gekommen bist.
Na, nachdem ich diese Arbeit geschrieben hatte, habe ich eine Weile in Sachsen-Anhalt schon gearbeitet. Und zwar im Süden von Sachsen-Anhalt bei Arbeit und Leben. Das ist ein gewerkschaftsnaher Träger. Und da drin habe ich Projekte mitentwickelt und da drin auch gearbeitet, die eine Pädagogik der Vielfalt sozusagen ins Land gebracht haben. In Kitas, Horte, Grundschulen. Da hat unser Team Workshops angeboten und damals gab es schon eine Kooperation mit der Hochschule hier in Stendal, mit den angewandten Humanwissenschaften, also mit dem ganzen Fachbereich. Und so war der Hochschulstandort irgendwie in meinem Radius. Und als dann diese Stellen ausgeschrieben wurden, auf die ich mich dann auch beworben habe, war das eigentlich wie eine Erfüllung eines Traumes, weil ich eigentlich immer an eine Hochschule wollte.
Ah ja, das heißt, du warst vorher gar nicht an der Hochschule beschäftigt?
Nee, ich hatte mal so ein kurzes Intermezzo, tatsächlich auch an dieser Hochschule Magdeburg-Stendal in Magdeburg, vor langer Zeit, so 2003, 2004, und habe damals auch schon mal Lehraufträge gemacht hier in der Reha-Psychologie, aber ja, irgendwie hat es nicht früher geklappt oder hat mich irgendwie der Weg nicht früher an eine Hochschule geführt. Aber genau, also für längere Zeit habe ich nicht an der Hochschule gearbeitet vorher.
Und dann bist du quasi auch nach Stendal gezogen und lebst jetzt hier in der Stadt Stendal.
Anfangs habe ich noch eine Wohnung gehabt mit meiner Partnerin in Leipzig und bin immer her gependelt, weil auch noch nicht klar war, ob die Stelle entfristet wird. Ich habe das erstmal so vertreten semesterweise und als dann aber klar war, dass das hier eine längerfristige Perspektive ist, sind wir tatsächlich beide hergezogen.
Ah ja, schön. Und wie gefällt es dir hier in Stendal?
Mir gefällt es gut, sonst würde ich auch nicht hier wohnen. Also wir sind beide hier glücklich und finden Stendal eine schöne Stadt, eine ruhige Stadt, angenehme Leute, angenehme Menschen, die wir hier um uns haben und ja, sind gerne hier.
Ja, schön. Ich habe ja auch mitbekommen, dass die Hochschule einfach ein riesen Vorteil für die Stadt ist und das vielleicht auch gar nicht alle immer so sehen, aber die Hochschule schon sehr viel innerhalb der Stadt hier macht.
Ja, für mich ist es ja fast umgekehrt, weil ich nicht so aus der ursprünglichen Stadtbevölkerung komme, sondern ja irgendwie über die Hochschule hierher gekommen bin. Und für mich ist es halt umgekehrt total angenehm, dass in Stendal, in der Stadt, aber auch im Landkreis total viele Menschen und Einrichtungen sind, die gerne Projekte mit uns auf den Weg bringen. Und das war von Anfang an so. Und ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass es angenehm ist, hier zu sein.
Also hast du auch das Gefühl, dass die Stendaler und Stendalerinnen sehr offen der Hochschule gegenüber sind und da gerne mit der Hochschule auch zusammenarbeiten, Projekte entwickeln und generell auch interessiert sind an Sachen, die an der Hochschule passieren?
Total. Also ich habe total den Eindruck, dass dass ein Interesse da ist, dass viele Menschen zu den Veranstaltungen kommen, die von der Hochschule aus gemacht werden und umgekehrt auch bereit sind, wenn wir irgendwelche Ideen haben, was wir gerne mit anderen umsetzen würden, dass sie es auch gerne mit uns machen. Ich finde, es ist eine totale Offenheit, ja.
Ja. Ja, das ist schön. Das habe ich teilweise auch so wahrgenommen auf jeden Fall. Was ist denn genau dein Arbeitsschwerpunkt, dein Forschungsschwerpunkt an der Hochschule?
Na, wofür ich mich schon lange interessiert habe, eben weil ich in diesem Bereich Pädagogik der Vielfalt gearbeitet habe, ist dieser ganze Bereich, der so in der Sozialpsychologie ein Schwerpunkt ist. Vorurteile, Diskriminierung, wie entstehen die? Und im Moment ist ein großes Forschungsprojekt, das wir vom Kompetenzzentrum Frühe Bildung zusammen mit Kinder stärken beantragt und bekommen haben zur Entwicklung von Vorurteilen und Diskriminierung in der frühen Kindheit. Also wirklich bei frühen und mittleren Kindheit, bei Kindern im Kita-Alter. Das ist gerade ein Hauptforschungsschwerpunkt.
Ah ja, das ist interessant. Und dann bist du da auch in der Lehre tätig an der Hochschule und was unterrichtest du da?
da habe ich eine ganze Bandbreite gemacht von wirklich Grundlagen der, der Pädagogik, Bildungstheorien, auch in die Randbereiche rein oder was heißt Randbereiche, eher in die Bereiche von Sozialpädagogik, eben weil ich aus der außerschulischen Bildungsarbeit komme, Gemeinwesenarbeit, Community Organizing, Netzwerkarbeit, das sind so Sachen, die ich mache, Methodenlehre jetzt seit jüngerer Zeit, in der Sozialpsychologie tatsächlich, das sind so meine Leib- und Magenthemen, Vorurteilsforschung, Einstellungsforschung, Forschung über Diskriminierung, auch zur extremen Rechten habe ich Seminare angeboten oder mache das regelmäßig und auch nach wie vor.
Das heißt, du hast schon öfter jetzt das Wort Diskriminierung gesagt. Was heißt denn Diskriminierung für dich?
Also ich würde mal versuchen, so den Hut der Wissenschaftlerin abzusetzen und erstmal zu sagen, was es für mich persönlich heißen würde. Nämlich immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, nicht gleich behandelt zu werden oder tatsächlich ungleich behandelt zu werden aufgrund einer meiner Zugehörigkeiten. Hm. Als Frau, als lesbische Frau, das ist sozusagen das, was mir begegnet ist an persönlichen Diskriminierungserfahrungen.
Ja, das heißt, was stecken da so für konkrete Erfahrungen hinter? Wo fühlt man sich in welchen Situationen wie? Also schlechter behandelt, diskriminiert?
Ja, das können halt blöde Witze sein von Menschen unterschiedlicher Orientierung über Homosexualität beispielsweise. Das ist verletzend. Das tut man umgekehrt ja auch nicht. Dann aber auch so strukturelle Dimensionen. Also ich meine, in Deutschland ist es jetzt seit 2017 möglich, für gleichgeschlechtliche Paare zu heiraten. Das ist sozusagen eine rechtliche Ungleichbehandlung, die bis dahin bestanden hat. Ohne dass das jetzt heißt, dass ich das persönlich unbedingt gewollt hätte, habe ich nicht unbedingt für die beste Lösung gehalten, zum Beispiel diese Form von Ungleichheit zu überwinden. Aber jetzt gibt's das und ich finde schon, dass das ein Fortschritt ist.
Ja, das heißt, Gleichberechtigung steht so ein bisschen der Diskriminierung gegenüber. Also entweder es gibt eine Gleichberechtigung oder es gibt eine Diskriminierung. Und das ist kein Phänomen, was nur in Stendal oder im Landkreis Stendal auftritt, sondern auch strukturell auf einer hohen gesellschaftlichen Ebene vertreten ist und überall die Leute diskriminiert werden, in komplett Deutschland, in komplett Europa vielleicht, in verschiedenen Ländern auf verschiedene Arten und Weisen.
Genau, also das kann die unterschiedlichsten Ebenen berühren und damit dann auch unterschiedlich viele Menschen betreffen. Entweder betrifft es mich persönlich und hat irgendwie auch was mit individuellen Konstellationen zu tun oder halt, wie du es beschrieben hast, allgemeiner, dass dann eben wahnsinnig viele davon betroffen sind.
Ja, verstehe. Jetzt hast du ja quasi ein bisschen was zu Gleichberechtigung gesagt, beziehungsweise zu Diskriminierung und das auch als Gegensatzpaar hingestellt. Jetzt heißt das Netzwerk ja Netzwerk für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Was zeichnet für dich denn die Region Stendal aus? Warum ist dieses Netzwerk, was hier gegründet wurde, wo du Mitinitiatorin bist, denn unbedingt hier in Stendal notwendig?
Also ich habe lange in Berlin gelebt und studiert und da war vieles selbstverständlich, was hier teilweise nicht selbstverständlich ist. Und jetzt mit Blick auf dieses Netzwerk und was das Netzwerk will, zum Beispiel gibt es in Berlin oder in anderen großen Städten einfach Anlaufstellen für Menschen, die bestimmten sozialen Gruppen angehören und aufgrund ihrer Zugehörigkeit diskriminiert werden. Für Migrantinnen, für Schwule, Trans, Queer, Bi, sozusagen auch immer sogar jede Gruppe, Untergruppe für sich. Und es gibt einfach im ländlichen Raum und auch in der Hansestadt Stendal nicht so ein dichtes Netzwerk an Anlaufstellen, Beratungsstellen, Unterstützungsstrukturen. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass es keine selbstorganisierten Gruppen gibt. Wüsste ich jedenfalls nicht, dass es irgendwas gibt, was hier von queeren Menschen in Stendal organisiert worden wäre oder. Also da ist einfach ein Bedarf und da ist eine Lücke. Was wir auch mitkriegen aus den Schulen, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit ist, schwul, lesbisch, bi, trans, wie auch immer, zu leben und dass das Thema auch als irgendwie immer noch was Besonderes angesehen wird. Das waren alles so Hinweise, dass es wichtig ist, hier so ein Netzwerk aufzubauen. Ich könnte Stunden weiter erzählen. Also es geht jetzt um viele Dinge, die mich persönlich jetzt gar nicht betreffen. Migranten, Migrantinnen, Geflüchtete, die selbst berichten oder über Beratungsstellen wird es berichtet. täglich mit Diskriminierung zu tun haben, beschimpft werden, angepöbelt werden, in den Behörden aus ihrer Sicht nicht angemessen behandelt werden. Es geht weiter mit Seniorinnen und Senioren oder eben auch dem nicht barrierefreien Bahnhof, den wir hier haben, was für alte Menschen, die nicht mehr ganz gut gehen können, ein Problem ist, was es einfach in Berlin nicht gäbe. Also da gibt es sozusagen viel, viel mehr Barrierefreiheit für Menschen, die nicht mehr so gut gehen, laufen können oder im Rolli sitzen und so weiter. Also es gibt 1000 Beispiele, was hier noch zu tun ist, wo einfach die Lebensqualität von Menschen verbessert werden kann.
Das heißt, du würdest aber auch sagen, es gibt einen prinzipiellen Unterschied zwischen Leuten, die in so größeren Städten wohnen, von der Versorgung her, und Leuten, die eben eher, wie du gesagt hast, im ländlichen Raum leben, in Stendal leben, in einer Region, die einfach nicht so weit entwickelt ist, nicht mehr so weit entwickelt ist, weil vielleicht auch viele Leute weggezogen sind, weil sich da einfach nicht so eine gute Infrastruktur ausgebaut hat und ja.
Na, ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, über welche soziale Gruppe wir gerade sprechen. Also einmal ist wirklich der ländliche Raum als ländlicher Raum nicht gleichermaßen ausgestattet mit Infrastrukturen wie Städte. Das ist an sich ein Problem, eine Benachteiligung. Da meine ich durchaus und meinen wir auch durchaus so eine Sachen wie, dass es kein schnelles Internet im ländlichen Raum gibt oder keine flächendeckende Versorgung mit Funknetzwerken für die Benutzung von Handys, solche Geschichten. Und dann ist es einfach so im ländlichen Raum, dass es auch schwieriger ist, für jede Gruppe ein eigenes Angebot vorzuhalten. Und da war unsere Idee, dass es eigentlich Sinn macht, sich zusammenzutun über die verschiedenen sozialen Gruppen hinweg, die sich normalerweise in großen Städten jedenfalls dann immer für sich organisieren und für sich Anlaufstellen und Beratungsstrukturen haben, wo wir gesagt haben, das kann hier so nicht funktionieren in der Fläche und wir müssen uns zusammentun und gucken, dass wir Anlaufstellen machen, die für alle da sind, die benachteiligt oder diskriminiert werden.
Ja, ja, du hast jetzt einmal benachteiligt und einmal diskriminiert gesagt. Würdest du auch davon sprechen, dass Leute diskriminiert sind, strukturell oder nicht strukturell, die kein schnelles Internet haben, oder ist das nochmal was anderes?
Ja, wahrscheinlich habe ich die Begriffe deshalb auch verwendet. Also das hat irgendwie was mit der Geschichte zu tun, wie soziale Bewegungen entstanden sind und mit den sozialen Bewegungen und den speziellen Formen von Unterdrückung und Diskriminierung ist halt dieses Wort Diskriminierung dann auch ein bisschen verschmolzen. Also Civil Rights Movement in den USA oder eben Frauenbewegungen, Schwulenbewegungen, Lesbenbewegungen, dann Queere und LGBTI und so weiter Bewegung. Damit ist es sozusagen verknüpft, aber das ist nicht notwendig. Also ich glaube, wenn eine andere soziale Gruppe sich jetzt auf den Weg macht und tatsächlich auch sich in der Öffentlichkeit artikuliert und für sich reklamiert, wir finden, dass wir als soziale Gruppe systematisch benachteiligt werden und nicht die Gleichbehandlung erfahren, die wir uns wünschen, dann würden wir uns, du und ich, genauso wie die Öffentlichkeit, sich dran gewöhnen, dieses Wort Diskriminierung auch dafür zu verwenden.
Ah ja, sozusagen ist es kein qualitativer Unterschied an sich, sondern eher ein geschichtlicher Unterschied, wie diese Wortbedeutungen entstanden sind.
Das ist mein Eindruck, soweit ich mich damit beschäftigt habe, mit der Geschichte dieses Wortes und dieses Konzeptes.
Ja, interessant. Was würdest du denn sagen, welchen Beitrag dieses Netzwerk jetzt hier in Stendal liefern kann, was es den Leuten hier bringen kann an Lebensqualität, vielleicht auch an Möglichkeitsräumen, die für sie eröffnet werden?
Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass Diskriminierungserfahrungen gehört werden und dass die zur Sprache gebracht werden und dass eine Öffentlichkeit, die davon bisher nichts weiß, auch einfach schlicht davon erfährt. In dem Netzwerk sind ja ungefähr 30 Personen, Institutionen, Verbände, Vereine mit beteiligt bzw. engagieren sich in diesem Netzwerk und viele von denen berichten einfach aus ihrer täglichen Arbeit, dass sie wissen von Diskriminierungserfahrungen der Klientel, mit der sie zu tun haben. Und gleichzeitig berichten sie, dass diese Menschen ihnen das zwar erzählen, aber dass die Öffentlichkeit davon eigentlich gar nicht Kenntnis nimmt. Und dann tut sich auch wenig. Also wenn jemand, eine Institution nicht weiß, was da vorgeht und dass sich Menschen sozusagen benachteiligt oder diskriminiert fühlen, dann wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Und das ist unser Gedanke, das haben wir mit miteinander in den vergangenen Jahren entwickelt, dass wir auch ganz praktisch werden wollen. Ja, wir wollen sozusagen Diskriminierungserfahrungen dokumentieren, sammeln, der Öffentlichkeit zur Kenntnis geben, aber wir wollen das nicht sozusagen als Papiertiger dann in der Schublade irgendwo versauern lassen, sondern wir wollen es nutzen, um auf die Institutionen und die Zuständigen zuzugehen und zu sagen, hier ist ein Problem, das müsste miteinander besprochen werden, in Dialog gebracht werden und miteinander geguckt werden, wie man das ändern kann.
Also es gibt auf jeden Fall über 30 NetzwerkpartnerInnen, wie du gesagt hast. Das hört sich auch nach einem relativ großen Aufwand an, das alles zu organisieren, das alles zu verwalten. Wahrscheinlich auch wieder mit relativ vielen Leuten, die das ehrenamtlich machen. Wahrscheinlich auch viel Zeit, die das bei dir persönlich in Anspruch nimmt. Wie wird das denn finanziert und wer unterstützt euch da vielleicht auch?
Also erstmal alle, die sich beteiligt haben an diesen Netzwerktreffen, haben das entweder ehrenamtlich gemacht oder in ihrer Arbeitszeit oder aus einer Mischung aus beidem wahrscheinlich. So ist es jedenfalls meistens. Und das Gleiche gilt für mich und alle, die bisher daran mitgearbeitet haben, von Hochschulseite auch. Es hat Finanzierung gegeben und eine Förderung aus den Partnerschaften für Demokratie des Landkreises und der Hansestadt Stendal. Der Kinderschutzbund des Kreisverbands Stendal hat Geld dazu gegeben, und zwar auf so einem Niveau, dass sozusagen Honorare für Menschen gezahlt werden konnten, um Protokolle zu schreiben, um die Menschen zusammen zu telefonieren, um Termine zu vereinbaren und einfach die Treffen auch nett zu gestalten, weil das schon wichtig ist, sich nicht einfach in einem kahlen, kalten Raum zu treffen, sondern das drumherum irgendwie auch ein bisschen angenehm zu gestalten. Das war bisher möglich.
Wie lang geht das jetzt schon?
2016 und 2017. Also seit Anfang 2016 arbeiten wir ganz konkret zusammen mit vielen, vielen Partnerinnen und Partnern.
Und wie ist der jetzige Stand des Netzwerks?
Jetzt müsste sozusagen die nächste Stufe gestartet werden. Also wir haben, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Säulen. Einmal das Netzwerk, das selber aktiv werden will und auch Aktionen umsetzen will, und dann eben die Dokumentationsstelle. Und diese Dokumentationsstelle braucht sozusagen einen Meldebogen, der muss funktionieren als Papierversion und als Online-Version. Das Ganze muss verarbeitet werden können. Das ist ziemlich aufwendig, und da braucht es dann auch eine richtige Förderung. Die haben wir jetzt beantragt, und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr dann eine halbe Stelle finanzieren können. Dann könnte es wirklich in die Umsetzung gehen. Dann könnte die Homepage freigeschaltet werden, dann könnten die Meldebögen sozusagen genutzt werden, und wir könnten den ersten Durchlauf starten in 2018.
Ich kann mir vorstellen, dass es relativ kompliziert ist, wo du von Barrierefreiheit gesprochen hast, Barrierefreiheit eben auch auf Internetseiten hinzukriegen und das sich überhaupt zu überlegen, wer hat denn eben keine Barrierefreiheit zu diesen Websites, und wie können wir das umgehen? Wie können wir beispielsweise Leuten, die blind sind, die den Zugang zur Website organisieren, oder wie können wir dafür sorgen, dass Leute, die taub sind, diesen Podcast hören können? Oder es klingt nach einem sehr komplexen Thema.
Aber auch gerade deshalb eins, was total Spaß macht und wo sich wieder zeigt, dass es absolut Sinn macht, ganz viele verschiedene Menschen an einen Tisch zu bringen, die nämlich sagen können aus eigener Erfahrung, so funktioniert es nicht für Menschen, die nicht gut sehen können oder gar nicht sehen können. So funktioniert es nicht für Menschen, die gerade erst Deutsch lernen oder noch gar kein Deutsch können und. Und die Personen sind halt im Netzwerk, und das waren auch lange, lange, lange Diskussionen, die wir geführt haben, um halt ein Konzept zu entwerfen, das dann zeigt, wie sowas möglichst barrierefrei funktionieren kann. Am Ende ist es wieder eine Geldfrage, weil Meldebögen, Internetseiten, die Texte müssen übersetzt werden in die verschiedenen Richtungen, und das kostet halt.
Also du hast schon gesagt, es soll eine Website geben, die ist auch gerade am Entstehen, und die wird Mitte 2018 dann online gehen, und darauf ist ein Meldebogen, der einmal online eben als Meldebogen besteht und auf der anderen Seite in den Anlaufstellen auch in Papierform. Wie sieht denn dieser Meldevorgang genau aus, ausgehend von dem Betroffenen, der ein konkretes Ereignis erlebt? Wie gerät er an die Anlaufstelle, um sich nicht beraten zu lassen, sondern um seinen Vorfall zu melden?
Das kann auf zwei Wegen funktionieren. Entweder gehe ich zu einer Person in einer Anlaufstelle vor Ort. Das kann ein Jugendclub sein, das kann die Jugendfeuerwehr sein, das kann ein Sportverein sein. Das wird noch bekannt gemacht, welche Einrichtungen sozusagen im Landkreis als Anlaufstellen fungieren, und gehe dann dahin und weiß, dann und dann treffe ich da die und die Person, die ist dafür zuständig, und der kann ich erzählen, was mir passiert ist, und die hilft mir dann auch, diesen Meldebogen auszufüllen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, wenn ich Internetzugang habe, dann kann ich einfach selber auf die Homepage des Netzwerkes gehen und finde da eine Online-Version des Meldebogens und kann den Meldebogen dann da ausfüllen und absenden.
Die kann man dann alleine ausfüllen und absenden. Also ist dann nicht darauf angewiesen, dass man noch irgendwo hingeht und jemandem hilft. Was natürlich auf der einen Seite ein Vorteil ist für Leute, die vielleicht auch eher immobil sind, die eher zu Hause bleiben, auch wenig, vielleicht auch schon wenig Anschluss an Institutionen, Gesellschaft und Anlaufstellen haben. So, aber was ist dann mit Leuten, die beispielsweise blind sind oder die beispielsweise taub sind, die jetzt diesen Podcast nicht hören können, wo das erklärt wird? Wird es denn da konkrete Hilfestellungen geben? Wird es konkrete Maßnahmen geben, um diese Leute auch damit zu versorgen und denen einen barrierefreien Zugang zum Netzwerk zu organisieren?
Also es soll Audioversionen geben, und ich hoffe, dass wir das in 2019 dann hinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir das schon gleich in 2018 hinkriegen. Das sind Vertreter aus den Bereichen mit im Netzwerk drin, und mit denen werden wir gucken, je nachdem, wie viel Geld wir kriegen, ob wir Versionen entwickeln können für hörgeschädigte oder taube Menschen bzw. blinde Menschen.
Das Netzwerk lebt aber auch von der aktiven Teilnahme von sämtlichen Mitgliedern, und dass sie sich aktiv beteiligen und sagen, okay, wir wünschen uns das anders. Wir stellen vielleicht aber auch gewisse Ressourcen zur Verfügung, damit wir vielleicht Anlaufstelle werden können, wo die Leute denn, dass sie da eben auch jemanden haben, der das auch einschätzen kann, weiß, okay, das war jetzt Diskriminierung und wir leiten das jetzt weiter an diesen Antidiskriminierungsapparat, und wo dann die Daten gesammelt werden.
Genau, in beide Richtungen. Also wenn jetzt Mitarbeiterin aus einer Jugendfreizeiteinrichtung was mitkriegen, was Jugendliche ihnen erzählen, und die können sagen, sozusagen mit ihrem fachlichen Blick, ja, das war eine Diskriminierung, dann können die zum Beispiel die Jugendlichen darauf hinweisen und sagen, das wäre eine Möglichkeit, du kannst es weitergeben, damit das sozusagen nicht unter uns bleibt, sondern damit die Öffentlichkeit davon erfährt. Das ist tatsächlich so eine Mittlerfunktion, die dann diese Anlaufstellen oder die Personen in den Anlaufstellen dann haben.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Öffentlichkeit es auch erfährt. Das stelle ich mir auch schwierig vor zu vermitteln den Leuten, wenn sie eine diskriminierende Erfahrung gemacht haben, wo es ihnen vielleicht nicht gut geht, wo sie Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, dann zur Anlaufstelle gehen und dann schon fast was Idealistisches haben, dass sie sagen, okay, ich möchte, dass die Welt eine bessere wird, obwohl sich für sie selbst in der Situation nicht so viel lösen lässt eventuell. Was würdest du sagen, wie kann man da diesen Widerspruch auflösen?
Also je nachdem, wie krass das ist, das kann ja auch sein, dass das Fälle sind, die da geschildert werden, wo klar ist, eigentlich wollen die Menschen eine Beratung und wollen nicht nur das mitteilen, sondern wollen wirklich beraten werden. Da werden die Anlaufstellen und auch über die Homepage an die zuständigen Beratungsstellen dann weitervermitteln, damit die da auch wirklich eine professionelle Unterstützung erfahren und sich auch konkret für sie im Leben was ändert. Ein bisschen längerfristiger geht es uns ja doch auch genau darum, dass sich was ändert, indem wir nämlich Fälle sammeln und dann auch deutlich wird, das ist jetzt kein Einzelfall, den kann man nicht mehr einfach abtun, sondern das passiert häufiger oder regelmäßig oder passiert vielen Menschen im Landkreis, muss es dann, glaube ich, auch ernster genommen werden und müssen dann Zuständige auch sagen, okay, das war jetzt kein Ausrutscher, sondern das hat irgendwie System, das passiert immer wieder, da sind wir schon verpflichtet drauf zu gucken.
Das heißt aber gerade diese Systematik zu erfassen, auch dafür ist erstmal dieses Netzwerk da, um sozusagen erstmal ein Lagebild zu haben, was gibt es für Vorfälle, die problematisch sind, was gibt es für Lebensumstände, die Leute ausschließen. Ja.
Ja, genau. Ja.
Jetzt sind wir hier Ende 2017, es ist November, das Netzwerk soll 2018 starten, in welchen Monaten, wie ist da der Plan ungefähr?
Der Plan ist, dass wenn wir jetzt eine Förderung kriegen und wirklich eine Person auf einer halben Stelle da drin verantwortlich arbeiten kann, dann könnten wir in der Mitte des nächsten Jahres 2018, also im Juli ungefähr, starten. Also wirklich an die Öffentlichkeit gehen mit einer großen, schönen Aktion, die Homepage dann freischalten und das Meldesystem sozusagen eröffnen.
Ja, und da würde dann der Probelauf mit allen Bündnispartnern und Anlaufstellen im Landkreis Stendal schon laufen oder ist es dann auch auf die Stadt begrenzt?
Nee, das wäre im Landkreis,
Das
also
wäre
im
dann der
Landkreis und in
komplette.
der Hansestadt Stendal.
Ja. 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 Das heißt, ich höre da zwei Sachen raus. Einmal wieder die aktive Teilnahme von den Bündnispartnerinnen und auf der anderen Seite die Geldfrage, wie das überhaupt finanziert werden kann.
Letzteres ist entscheidend. Also ich glaube, das Wissen daran wird es am Ende nicht fehlen, weil die Organisationen sind mit an Bord, beziehungsweise wir können die fragen, wie das funktionieren könnte, aber die Umsetzung ist dann einfach letztlich eine Geldfrage.
Würdest du sagen, dass das in Sachsen-Anhalt beziehungsweise im Landkreis Stendal schon Thema ist in den politischen Zusammenhängen?
Nee, ich glaube, ganz so bekannt ist es noch nicht. Also innerhalb natürlich der Kreise, die auch in diesen Partnerschaften für Demokratie mitarbeiten, ja. Da,
Nee, ich meine vor allem die Wichtigkeit von,
ah.
die Relevanz von Diskriminierung.
Ha. Jein. Also ich glaube, dass es viele gibt, die ja gerade im Landkreis oder in der Hansestadt Stendal arbeiten, die selber auch mit im Netzwerk sind. Also die Zuständigen, die wissen darum. Aber ich glaube, dass es einfach noch kein Querschnittsthema ist und dass viele denken, naja, okay, dann haben wir ja die Beauftragten, die machen das. Mich betrifft es ja nicht, deshalb ist es für mich auch kein Thema. Und ich glaube, das ist mein Eindruck, dass das so ein bisschen der Stand ist und da können wir aber eigentlich ganz gut ansetzen und Menschen mit ins Boot holen. Ich glaube, die Ohren sind schon dann offen, wenn wir damit ankommen und sagen, das und das haben wir rausgefunden und wollt ihr euch das mal anhören, dann glaube ich schon, dass die zuständigen Stellen, da nicht nur nicht Nein sagen, sondern uns auch zuhören werden.
Ja, schön. Was sind so deine Zukunftsvorstellungen an das Netzwerk, an das Leben in Stendal? Was wünschst du dir, was sich verbessert, so Konkretes?
Konkret, also ich hoffe schon, dass uns es gelingt, irgendwie dazu beizutragen, dass Menschen sich hier wohler fühlen können, dass sie frei irgendwie hier sich hier bewegen können, ohne die Angst zu haben, blöd angemacht zu werden oder angepöbelt zu werden. Das wäre schon ein Riesenfortschritt.